Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
In die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt heute Bewegung, aber die Kämpfe werden erstmal weitergehen. Das heißt, auch die Bilder von Toten und Zerstörung werden weiterkommen. Wir hier in Deutschland sind nicht von Raketen und Bomben betroffen, aber die Dauerpräsenz in unserem Alltag, auch das macht vielen Menschen hier zu schaffen. Und der Krieg geht ja immer weiter. Die Frage ist, ob er irgendwann vielleicht sogar normaler Alltag für uns wird, dass dieser Krieg existiert. In Anführungsstrichen natürlich. Ob wir uns irgendwann an Krieg gewöhnen und welche Rolle der Journalismus dabei spielt, das weiß Frank Schwab. Er ist Professor für Medienpsychologie an der Universität Würzburg. Guten Abend, Herr Schwab.
Guten Abend.
Was sagen Sie? Kann Krieg normal werden?
Naja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben es ja jetzt nicht mit direktem Krieg vor unserer Haustür zu tun, sondern das ist die medienvermittelte Berichterstattung über einen Krieg. Nachrichten, das ist erstmal weiter weg und das kommt praktisch tagtäglich zu uns nach Hause oder zu uns ins Auto oder wo auch immer. Und natürlich kann man dann, wir sagen dann habituieren, also wir gewöhnen uns daran und das ist ein, ich nenne es jetzt mal, eine ganz natürliche Reaktion. Wir würden es anders gar nicht aushalten. Also teilweise gewöhnen wir uns an diese Nachrichten, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite haben wir dann diese Geschichte, dass es uns vielleicht ängstigt und beides ist eventuell nicht ganz vernünftig. Wenn es uns terrorisiert, ist das eine unangemessene Reaktion. Wenn wir zu stark habituieren und uns gar nicht mehr drum kehren, kann das auch Nachteile haben.
Das heißt also zwei verschiedene Formen von Schutzkonzepten, in der man irgendwie eine gesunde Mitte finden muss. Genau. Was schlagen Sie vor?
Ja, die gesunde Mitte ist wichtig. Was wir in Studien herausgefunden haben, ist, dass da ganz entscheidend ist, ob wir uns eigene Handlungsmacht zuschreiben. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir etwas tun können, dann tut uns das gut. Also ärgern in solchen Zusammenhängen ist besser als erlernte Hilflosigkeit, Trauer und Resignation. Und die Gefahr ist eher die Resignation und das hilflos sich fühlen und dann auch vielleicht die Ablehnung der Nachrichten und der Welt da draußen und der Rückzug. Und was eigentlich angemessen ist, ist der Ärger und gucken, was kann ich tun, wo kann ich helfen, wo kann ich was bewegen, wo kann ich mich politisch äußern, das hilft.
Und ein schlechtes Gewissen haben, hilft das?
Ja, das schlechte Gewissen, ne? Das ist natürlich so, dass wir auch in der Lage sind, auf uns selber zu gucken. Wir können uns selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen und dann sind wir manchmal sehr streng mit uns. Das über, ich sage, so geht das aber nicht hier. Ne? Wie kannst du praktisch tagtäglich all dieses Elend sehen und nichts tun? Das ist doch unmöglich. Und wir sind heute durch die Welt praktisch zum digitalen Dorf zusammengeschrumpft. Ne? Die Ukraine ist praktisch um die Ecke, einen Klick entfernt und dadurch ist auch unsere moralische Zuständigkeit hat sich immens ausgedehnt. Das sind wir nicht gewohnt. Das macht uns Probleme. Und das ist ein Riesenvorteil. Wir haben uns noch nie so engagiert für die Menschheit und das Wohl. Also im Mittelalter oder lange Zeit zuvor gab es das gar nicht, diese Zuständigkeit. Das hat riesige Vorteile, aber macht natürlich emotional uns auch schwer zu schaffen.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, wir müssen da schon unterscheiden. Das ist ja kein Krieg, was wir hier erleben, sondern die mediale Berichterstattung von Krieg. Gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, wir nehmen das ja tatsächlich ganz anders war als alle Kriege tatsächlich, die uns betroffen haben oder von denen wir geglaubt haben, dass sie uns unmittelbar betreffen vorher. Die Frage ist, welche Rolle, glauben Sie, spielt dann die klassische mediale Berichterstattung, die ja momentan fast ausschließlich dieses Thema kennt?
Ja, das ist natürlich, was Sie auch schon berichtet haben, ein so ein Punkt, wo man sagt, ich kann es nicht mehr hören. Das ist immer dasselbe. Die Berichterstattung ist auch sehr stark formalisiert und dann redundant. Das heißt, hört sich eine Berichterstattung oft wie die andere an und man weiß nicht, ist man jetzt Montag, Dienstag oder Mittwoch aufgewacht, so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Und das unterstützt natürlich diese Habituierung gegen diese Nachrichten und auch praktisch den Überdruss gegen diese Meldungen. Und man wendet sich dann gern ab. Das ist so diese eine Geschichte. Das andere ist natürlich, dass die Medien dort schon die Möglichkeit haben, Dinge einzuordnen, Hintergründe aufzuklären und die Bürger zu informieren. Das wäre die Stärke der Berichterstattung, das alles einzubinden und verstehbar zu machen und dann auch Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. So konstruktiver Journalismus wäre natürlich auch eine super Sache für Leute, die sich motiviert fühlen.
Gleichzeitig sind natürlich Journalisten nicht nur diejenigen, die darüber entscheiden, was berichtet wird und was nicht. Sie sind ja auch Menschen, die auch natürlich emotional betroffen sind von dem, was da passiert. Welche Rolle spielt das?
Man weiß das aus der Kommunikatorforschung ein bisschen, dass natürlich private Perspektiven und Interessen der Journalisten eine wichtige Rolle spielen. Und man berichtet dann oft als Journalist auch hochmotiviert und glaubt, dass man damit, das ist ja auch der normative Forderung, dass man damit die Bevölkerung gut informiert. Wenn man aber die Nachrichtenforschung sich anschaut, dann sieht man, dass die Behaltensleistungen sehr, sehr gering sind. Sie wählen nicht nur aus, ob sie die Nachrichten überhaupt rezipieren, sie wählen auch aus, welche Teile der Nachrichten sie sich merken und wie sie damit umgehen. Von daher knirscht das da auch so ein bisschen zwischen Journalist und seinem Publikum. Das sind oft die Vorstellungen, wie das Publikum auf die eigenen Angebote reagiert, nicht unbedingt deckungsgleich.
Und jetzt sind wir natürlich auch in der Situation, dass wir quasi von einer Dauerkrise, 2 Jahre Corona, mit absolut intensiver Berichterstattung in eine ganz andere Form von Dauerkrise gekommen sind, mit absolut intensiver Berichterstattung.
Ja, das hat ja auch Lauterbach vor kurzem gesagt. Er hat schon den Eindruck, dass die steigenden Corona-Zahlen auch der Kriegsberichterstattung geschuldet sind, dass die Leute die Aufmerksamkeit woanders hingelenkt haben und auf Corona gar nicht mehr so achten. Es ist natürlich so, dass diese Dauerkrise, also fortgesetzte, jetzt muss man ja sagen, jahrelange Niedergeschlagenheit natürlich auch einen Effekt macht. Ne? Man sehnt sich irgendwie nach guter Laune und Party und vielleicht irgendwas anderes und kommt eigentlich da gar nicht mehr dazu, außer in so kleinen, kurzen Ausflüchten aus der Misere. Und das macht natürlich den Menschen auch zu schaffen, dass diese Last praktisch gar nicht mehr verschwinden mag.
Und dann gibt es immer wieder Nachrichten, so wie heute, dass zum Beispiel die russische Armee angekündigt hat, dass sie rund um Kiew ihre Kräfte radikal verringern will. Das macht natürlich sehr viel Hoffnung darauf, dass es vielleicht einen Waffenstillstand, vielleicht sogar einen Frieden geben würde. Wie ist das Prinzip Hoffnung in der Medienpsychologie verankert?
Ja, zunächst mal ist die Hoffnung ja der Bruder von Bangen. Ne? Also Hoffen und Bangen sind ein essentieller Teil der Art, wie wir auf Nachrichten reagieren, und das ist etwas, was wir als Spannung erleben. Das kann dann auch in Stress ausarten, dass es halt sehr quälend wird, zwischen Hoffen und Bangen hin und her zu pendeln. Und wenn diese Hoffnung immer wieder zerstört wird, dann sind wir natürlich im Bereich vom psychologischen Klassiker, das ist die erlernte Hilflosigkeit, die natürlich verheerende Folgen hat. Also man erstarrt praktisch innerlich und fühlt sich überhaupt nicht mehr motiviert, irgendetwas zu tun. Man sitzt nur noch auf seinem Fleck, ne, und wartet den nächsten Schlag ab und zuckt dann noch nicht mal mehr unter diesem Eindruck. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt, aber das ist natürlich durchaus so ein Risiko, dass man resigniert und dann auch sich gar nicht mehr zuständig fühlt. Und da kann man auch etwas machen, so Cocooning, sich zurückziehen und sagen, okay, bei mir im Garten ist schön und meine Familie ist aber in Ordnung und das andere will ich gar nicht mehr an mich heranlassen und ekle mich so ein und schotte mich ab gegen das, was da draußen in der Welt passiert.
Das ist aber dann schon eine Form von Biedermeier, sich aus der Realität der Welt herausziehen.
Genau, das ist genau das. Also man,
das ist in Ordnung?
Praktisch, das ist ja eine moralisch-normative Frage. Die Psychologen würden eher sagen, naja, ist das gesund? Ne? Also das wäre so eine Frage. Und ist das häufig? Also natürlich kann man das beobachten. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das derzeit schon ein großes Thema ist, dass praktisch eine Art Epoche der Einigelung bevorsteht. Ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, dass wir sowas haben, wir ignorieren teilweise zum Beispiel die Gefahren der Corona-Krise und wollen dann unser altes Leben zurück sozusagen. Muss man sehen, ob das empirisch sich irgendwie zeigen lässt.
Frank Schwab hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Professor für Medienpsychologie an der Universität Würzburg. Wir haben über den Ukraine-Krieg gesprochen und wie Situationen für uns normal oder normaler werden und welche Rolle die Medien dabei spielen. Herr Schwab, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.